Willst du wissen, wer du bist? So schau auf dein bisheriges Leben. Willst du wissen, wohin du gehst? So schau auf dein jetziges Leben.
Willst du wissen, wohin du gehst, so schaue auf dein jetziges Leben. Und damit begrüße ich euch, begrüße dich, Andi. Und total spannendes Zitat, aber ich fange mal mit einer ganz anderen Frage an. Woran hast du bis vor wenigen Wochen oder vielleicht bis vor wenigen Monaten gedacht, wenn du das Wort Shaolin hörst? Was ist das Erste, was dir so in den Kopf kommt?
Die ersten Dinge bei Shaolin, Christian, Kung Fu. Natürlich die Kung-Fu-Filme, die es da auch gab, Jackie Chan, Bruce Lee und der Wu-Tang-Clan. die haben ja so ein bisschen auch immer gesampelt, Dinge aus den Filmen, 36 Chambers of Death und so weiter. Also da war so ein bisschen diese Kultur. Und ja, natürlich die Shaolin-Mönche und diese Auftritte, die manchmal haben, wo sie irgendwelche krassen Dinge kaputt hauen oder ihren Körper so gestählt darstellen, dass man sich fragt, wie machen die das?
Ja, tatsächlich bei mir genauso. Also ich muss sagen, so Filme wie Karate Kid, eigentlich alles von Jackie Chan waren so meine Kindheitshelden. Sie total bewundert und ich kann mich dann auch erinnern, dass mal so, es gab mal ein, zwei Auftritte bei Wetten, dass, wo dann wirklich so diese Klassiker, die man kannte, so mit einer Stecknadel in der Hand konnten plötzlich so Kämpfer Glasscheiben zerspringen lassen oder konnten tonnenschwere Platten mit der bloßen Hand, und das war natürlich als Kind damals wahnsinnig beeindruckend. Also genau meine Assoziation auch. Und heute soll es aber um den Shaolin Spirit gehen und wir wollen mal da eintauchen, was denn dahinter steckt. Natürlich spielt das Ganze auch eine Rolle, aber steckt noch wahnsinnig viel mehr dahinter. Und wir beziehen uns dabei auf ein Buch, nämlich Shaolin Spirit, Meistere dein Leben vom Shi Hengji. Ich erzähle gleich noch mal ein bisschen was dazu, aber erstmal so die Frage an dich. Wann hast du das erste Mal was vom Shi Hengji gehört?
Meister Shi Hengji habe ich kennengelernt über Hotel Matze, den Podcast. Mhm. Der war da einmal zu Besuch. Der hat eine Sache gesagt, die mich sehr beeindruckt hat. Also einerseits fand ich es total spannend, dass sehr viele Parallelen zwischen klassischen Coaching-Ansätzen, aber auch zwischen Aspekten von Organisationsentwicklung teilweise auftauchen. Aber ein Zitat hat mich tatsächlich stark beeindruckt, und da ging es darum, wie man seine eigenen Emotionen eigentlich wahrnimmt oder auch achtsam damit umgeht und was auch bei einem selbst ist und was bei anderen ist. Er hat das so sinngemäß so gesagt, dass er so bezogen auf Wut und Ärger, also Emotionen, die wir alle kennen, er meinte, als ich ein kleines Kind war, da war ich verärgert und wütend, wenn mir jemand mein Spielzeug streitig gemacht hat. Als ich älter wurde, ein Adolescenter, also in der Pubertät war, da war ich verärgert, wenn ich nicht genügend, weiß nicht, Aufmerksamkeit bekam oder so. Auch heute spüre ich diesen Ärger, und alles, was gleich geblieben ist, ist, wie sich dieser Ärger, diese Wut anfühlt. Nur die Auslöser sind unterschiedlich. Und er hat dann sinngemäß so gesagt, es fühlt sich halt immer gleich an, weil es mein Ärger ist. Also ich muss gucken, warum reagiere ich eigentlich getriggert durch bestimmte Dinge, und gehe dann selber mit meinem Ärger um und pointe und projiziere das eben nicht auf andere. Das hat mich beeindruckt. Ich glaube, ich habe das kurz angesprochen, auch in unserem Podcast, wo es um Alles steht Kopf ging oder so. Genau. Aber das war das erste Mal, wo ich ihn wahrgenommen habe. Und dann habe ich ein bisschen geguckt. Es gibt zahlreiche Videos auch von ihm. Er war in super vielen Podcasts auch schon unterwegs. Also wenn man ihn sucht, da findet man ihn auch. Und jetzt haben wir auch ein Buch, was er der Welt geschenkt hat.
Genau, und man könnte fast sagen, der Popstar der Shaolin-Branche, könnte man sagen. Man nimmt ihn viel wahr, man nimmt ihn im Podcast wahr, man nimmt ihn in Fernsehshows wahr und halt eben mit seinem Buch, was im letzten Jahr erschienen ist, der Shaolin Spirit. Ich habe tatsächlich auch den Podcast damals gehört, fand es auch sehr begeisternd, und ich muss sagen, klar, dass hinter diesen ganzen Kampfkünsten, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dass da irgendeine Art von Selbstbeherrschung dahinter steckt, das war mir schon immer klar. Was mir aber durch den Podcast nochmal klar geworden ist, dass diese Art der Selbstbeherrschung und alles Weitere, was in diesem Shaolin Spirit drin ist, gar nicht mal ausschließlich dafür gedacht ist und auch überhaupt nicht primär dafür gedacht ist, dass ich danach irgendwelche Scheiben zersplittern kann oder irgendwelche Platten zertrümmern kann oder, keine Ahnung, irgendwelche Kampfkünste kann, sondern dass es mir wahnsinnig helfen kann, mein Leben zu meistern, meine Ziele zu erreichen und einfach ein jetzt, ich würde es mal schon so umfassen, sagen, glücklicheres und besseres Leben zu führen. Und das ist mir in diesem Podcast klar geworden. Deswegen hat er mich da total neugierig gemacht. Hat auch eine total angenehme Art zu erzählen, eine total angenehme Art zuzuhören. Wir werden den Podcast auch verlinken. Also absolute Empfehlung. Ich glaube, 2,5 Stunden geht die Folge, mal 2,5 Stunden das Gespräch zwischen dem Matze und dem Shi Heng-ji zu lauschen. Aber das ist so das, was mich da neugierig gemacht hat. Und dann war es tatsächlich so, ich war shoppen, habe gar nicht gewusst, dass dieses Buch rausgekommen ist, obwohl es so in den Podcast-Shownotes da schon drin stand. Aber habe es dann tatsächlich sehr populär im Buchladen gesehen und habe sofort mitgenommen und habe es dann wirklich relativ schnell verschlungen. Und ich würde mal anfangen, weil er fängt in diesem Buch auch so ein bisschen an und sagt, okay, warum eigentlich damit beschäftigen? Und ich würde es mal so umfassend sagen, am Anfang, aber auch im Verlauf des Buchs geht sehr, sehr viel um diese Unterscheidung zwischen dem Inneren und dem Äußeren. Also es spricht natürlich auch viel, wir sind in einer komplexen Welt, die kommt uns auch sehr komplex vor, der Alltag kommt uns komplex vor, wir sind mit wahnsinnig vielen Informationen, Krisen, Dynamiken oder haben mit vielen von diesen Dingen zu tun. Und was er am Anfang ganz, ganz spannend sagt, und da habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt, egal ob es darum geht, wie wir uns selber betrachten, wie wir uns selber bewerten, wie wir unser Leben betrachten und auch wie wir unsere Zukunft betrachten, wir sind sehr, sehr viel im Äußeren. Also keine Ahnung, wir achten darauf, wie viel verdienen wir, wie sehen andere auf uns, wie werden wir bewertet, vielleicht im Job, schauen auch auf die Zukunft vielleicht im Sinne von, hey, was für eine Position will ich mal erreichen, wie viele Follower will ich kriegen. Und da macht er ganz am Anfang etwas auf. Und in ganz, ganz vielen Dingen habe ich mich ertappt gefühlt, weil er sagt, okay, bevor du dich mit diesen ganzen Dingen beschäftigst, hast du dich eigentlich mal mit den Dingen beschäftigt, die einfach in dir drinstecken. Also wie geht es dir eigentlich selber? Wie bist du eigentlich selber mit dir im Reinen? Wo stehst du gerade im Leben? Und da steckt auch so total simple Fragen, wo ich erstmal total irritiert war. Ganz einfach stellt er, glaube ich, die Frage, wie schläfst du zurzeit? Wie ist dein Appetit zurzeit? Und da habe ich mich relativ schnell ertappt gefühlt, weil wenn jetzt einer fragen würde, keine Ahnung, wo stehst du im Job, wie viel verdienst du oder was für eine Position hast du, oder könnte ich so ad hoc sofort etwas sagen, ob ich das will oder nicht, aber ich könnte. Aber auf so eine Frage wie isst du gerade oder wie geht's dir gerade oder wie schläfst du gerade, da habe ich mich wie so auf dem falschen Fuß erstmal ertappt. Und so steigt das Buch ein und da habe ich mich relativ schnell ertappt gefühlt. Ich konnte ziemlich viel über mein Äußeres sagen, und eigentlich gar nicht so viel über mein Inneres. Wie geht's dir dabei bei dieser Unterscheidung? Ging es dir da ähnlich, als du diese Fragen gelesen hast? So, wie schläfst du? Wie ist dein Appetit gerade? Wo stehst du gerade?
Na, er rückt diese Aspekte natürlich viel stärker in den Vordergrund. Und was sich durchs ganze Buch zieht, ist ja so ein bisschen die Bewusstwerdung. Einerseits, wer bin ich, aber auch wie bin ich gerade, ja, und wonach strebe ich. Er appelliert auch sehr stark dazu, im Jetzt zu sein, also im Jetzt auch zu spüren, weil das Vergangene ist vergangen, das Zukünftige ist noch nicht da und du kannst jetzt eigentlich etwas tun. Darauf führst du ja auch das Zitat, was wir am Anfang gesagt haben, wenn du wissen willst, wer du in Zukunft bist, dann achte darauf, was du jetzt machst, was du isst, wie du schläfst und so weiter. Ich habe das erste Mal gemerkt, als ich vor ein paar Jahren schon mal mich mit Achtsamkeitspraktiken beschäftigt habe und das dann auch so seitdem praktiziere. Deswegen kam mir die ein Stück weit vertraut vor, aber trotzdem ertappe ich mich insofern auch dabei, dass man häufig im Autopiloten ist. Ja? Er sagt ja auch sowas wie den Affengeist. Der Affengeist übernimmt dann. Man macht eigentlich die Dinge so automatisch und reagiert so, ja, ohne tatsächlich sich dessen bewusst zu sein. Und das hat mich nochmal daran erinnert und das fand ich auch super spannend. Und wie du sagst, im Außen Vergleiche, also Dinge, die uns nicht glücklicher machen, sind Vergleiche. Hat man in der letzten Folge auch schon mal drüber gesprochen. Und gleichzeitig nicht das eigene Potenzial sehen und auch erkennen oder das, wo man selber hinstrebt. Da hat das Buch wirklich einen super Ansatz, auch mit Fragen, die man machen kann und auch aus der Verbindung zwischen Körper und Geist. Also wenn ich so kritisch auf mich gucke, würde ich sagen, ich bin schon eher also oft in der geistigen Welt so unterwegs, ja. Und der Körper, der eine Symbiose ja auch darstellt und letztendlich, ja, das ist, wo unser Geist gerade drin wohnt jetzt, hier, wenn man so will, da kann ich viel bewusster damit umgehen und auch einige dieser Übungen, die da vorgestellt wurden, da gehen wir dann später nochmal ein bisschen drauf ein, also wie man richtig steht, wie man eine Achtsamkeitspraxis machen kann und so weiter, das ist etwas, was er da super als Anleitung gibt. Ich will auch nochmal sagen, was ein weiterer Aspekt ist mit diesem Außen, ist immer einerseits der Vergleich und auch die Bewertung. Ja, und weil du so sagtest, hey, ging es dir auch so, mir fehlen die Worte, um das auszudrücken, wie es mir eigentlich gerade geht. Das ist etwas, was ich in der Praxis auch tagtäglich feststelle. Ich beobachte, dass Menschen häufig mal fragen, wie geht's denn dir oder was ist denn so ein Gefühl, eine Emotion, dass man erstmal, es ist ungewohnt, darüber zu sprechen in vielen Kontexten. Und zum anderen ist es so, dass den Menschen auch irgendwie die Begriffe und also die Begrifflichkeiten dazu fehlen. Was ist denn jetzt die Emotion? Bin ich jetzt traurig oder bin ich ärgerlich oder welche Emotionen sind es eigentlich und wie kleide ich die in Worte? Weil wir nicht so viel darüber sprechen. Und das hat natürlich auch um das ganz kurz nochmal den Bogen dazu schlagen, das hat was damit zu tun, wie wir miteinander natürlich in Beziehung gehen können. Weil wenn wir, wie ich eingangs sagte, die Auslöser unserer Emotionen bei uns auch erkennen, weil wir sagen, da triggert uns was, da ist was für uns nicht ausgereift sozusagen oder geklärt, weil ich jetzt verärgert bin, weil du so guckst oder du das sagst oder du das fragst oder du das machst, dann projiziere ich ja immer wieder, du bist der Auslöser meiner Angst oder meines Ärgers und dann geht der große Catfight los. Und was ich sehr hilfreich finde für mich selbst auch, hier in der Praxis nochmal auch super dargestellt von Xing Heng Ji, dass er sagt, nee, Moment, wenn ich jetzt mit einem Schüler beispielsweise zu tun habe und genau, ich will Beispiel ihm was cool. beibringen, ja, ja, und der kriegt es zum dritten oder vierten Mal nicht hin und ich merke, dass ich jetzt langsam verärgert bin, dann kann ich mich natürlich fragen, warum bin ich denn jetzt verärgert, wenn der das nicht hinkriegt? Hat der dasselbe Potenzial? Gibt es vielleicht etwas, wo er länger braucht? Wir alle lernen nicht gleich zur gleichen Zeit sprechen oder laufen. Jeder hat seinen eigenen Weg. Und wenn ich jetzt merke, dass ich verärgert bin, dann kann ich mich eigentlich fragen, warum triggert mich das eigentlich an dieser Stelle? Und was ist das tatsächlich? Und ich finde, das ist eine super Geschichte für alle, die sich auch in der Paarbeziehung oder in der Jobbeziehung irgendwo befinden, diesen Ärger, diese Wut oder die Angst, die da ist, bei sich stärker selbst zu hinterfragen. Das heißt nicht Schuld sozusagen, was bei vielen vielleicht auch kommt, wer ist jetzt schuld oder so, sondern ja, warum reagiere ich jetzt eigentlich so getriggert und so angefasst auf das? Was ist meine Projektion eigentlich hier auf den Auslöser dieser Situation? Ich finde, das ist super hilfreich. Hat mir, muss ich ehrlich sagen, in den letzten Tagen tatsächlich das ein oder andere Mal bewusster gemacht, in eine Handlung reinzugehen oder nicht. Ja, also zum Beispiel auch in einen Konflikt reinzugehen oder nicht. Und das genau. Thema loslassen. Ja, da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Aber das ist das, was ich damit direkt assoziiere, wenn du sagst, ja, Gefühle in Worte ausdrücken.
Ja, ja. Und ich fand spannend, also klar, dieses Wutbeispiel, ist es meine Wut und sich dann erstmal mit sich selber auseinandersetzen und quasi nicht im Außen bleiben, im Sinne von, ja, der blöde Schüler, der müsste es eigentlich wissen, 50 andere haben es auch schon gecheckt, warum checkt der es noch nicht, okay, der ist einfach nicht geeignet, also nicht da reinzugehen, sondern zu gucken, okay, was ist denn bei mir? Wir können später auch nochmal über das Thema mit was für eine Haltung, mit was für einem Geist schaue ich eigentlich auf die Welt, weil da, das finde ich auch total spannend, weil da unterscheidet er zum Beispiel mit, ich kann mit einem offenen Geist auf die Welt schauen, wo ich einfach nur mal beobachte und nur mal beobachten. Das kann zum Beispiel heißen, ich komme morgens ins Büro und ich sehe meinen Chef, meinen Kollegen, meinen Geschäftspartner, wie auch immer. Und jetzt könnte man sagen, ohne diese Unterscheidung zwischen, was ist denn eigentlich der offene Geist, der einfach nur beobachtet, und der Gerichtete, der dann direkt interpretiert, kennt man selber, dass man sagt, ah, der hat mich wieder schlecht dastehen lassen, der hat mir das nicht geliefert, der hat sich da mit fremden Federn geschmückt, weil ich war doch eigentlich der das Projekt irgendwie gewuppt hat und jetzt lässt sich der dafür feiern. Und das fand ich auch total spannend, als er gesagt hat, das Ganze einfach mal mit dem offenen Geist erstmal beobachten. Also was ist das, was ich sehen kann, bevor ich direkt ins Bewerten gehe. Und wenn ich es vielleicht beobachte, vielleicht beobachte ich vielleicht dann später ganz andere Sachen dahinter. Vielleicht beobachte ich jemanden, der vielleicht gerade um seinen Job kämpft und vielleicht für sich selber vielleicht gar keine andere Wahl hatte, sich genau mit diesen Federn zu schmücken. Vielleicht ist es gar nicht die Bewertung, dass der mir was Böses will, dass er mich bekämpfen will, dass er vielleicht gar nicht will, dass ich im Unternehmen bin, sondern vielleicht war es einfach jemand, der gerade, weiß ich nicht, familiär, finanziell in einer schwierigen Situation ist. Es kann ja tausend Gründe geben, aber erstmal nur das mit einem offenen Geist zu beobachten und später zu sagen, wenn ich dann mit einer anderen Haltung, mit einer anderen Beobachtung draufgehe, okay, was mache ich jetzt damit? Und ich fand es so ein bisschen ähnlich zu Wut, aber das war etwas, und da er unterscheidet er zwischen verschiedenen Geisteshaltungen, also mit verschiedenen Blicken, mit denen ich auf die Welt schauen kann, sich dem bewusst zu werden und auch immer bewusst wieder diese Haltung zu switchen. Fand ich auch total spannend, weil ich glaube, das kennen wir selber. Dass wir morgens ins Büro gehen, dass wir irgendwas nicht geliefert bekommen haben, dass wir meinen, hey, wir haben richtig was geleistet hier und jemand anderes lässt sich jetzt dafür feiern. Ich glaube, diese Situation, die kennen wir alle mal aus irgendeinem Kontext.
Ja, und da hat er ja auch ein paar Tugenden genannt, die darauf einzahlen. Genau. In dem Fall wäre es vielleicht Demut oder sowas. Genau. Demütig zu sein, wenn auch andere da was Tolles geleistet haben oder sich sonnen können. Also das ist ein interessantes Muster, weil das taucht in anderen lösungsfokussierten Therapien, Coachings, gewaltfreie Kommunikation oder auch bei Watzlawick in seinen Büchern schon auf, ja. Dinge erstmal zu beobachten und sie zu sehen, wie sie sind. Also wenn wir über Beobachten sprechen, ja, und man sagt, hä, wieso, was meint er denn mit Beobachten? Beobachten wäre das, was eine Kamera aufnehmen kann, ja, was die von Ton oder von Bild aufzeichnen kann. Und alles, was darüber hinaus ist, die Motive, die wir unterstellen, die Annahmen, die wir da mit rein interpretieren, die Bewertung, die wir da dranhängen, das ist alles etwas, was ganz schnell in unserem Kopf passiert. Ja. Und da mal kurz innezuhalten, zu sagen, Moment, was sehe ich denn hier und was ist tatsächlich meine Interpretation dieser Situation, wie könnte es anders sein, das ist tatsächlich eine super Übung, die man im Alltag natürlich auch machen kann, egal ob mir einer die Vorfahrt gerade schneidet und ich kurz innehalte oder wenn ich irgendwie ein anderes Phänomen zu Hause beobachte mit meinen Kindern, meiner Frau, Partner, Partnerin, was auch immer, ja. Ja. Da bin ich bei dir. Kannst du noch mal kurz sagen, was waren diese Geisteshaltung? Es war offener Geist, gerichteter Geist, nicht wahr?
Also erstmal diese beiden. Der offene Geist ist quasi genau der, du hast gerade die Parallele zur Kamera gemacht. Ich beobachte einfach nur die Welt. Ich nehme die Welt wahr, so wie ich sie beobachten kann. Ohne irgendeine Art von Wertung und ohne irgendeine Art von Intention in meine Beobachtung zu packen. Der gerichtete Geist, das ist dann der sozusagen Intention in diese Beobachtung packt. Also der sozusagen sagt, ah, okay, was macht das eigentlich mit meinen Zielen? Mit meinem Weg, den ich gerade beschreite. Was mache ich jetzt eigentlich mit diesen Beobachtungen? Wie können sie mir helfen? Was für Beobachtungen lasse ich vielleicht auch einfach los oder lasse sie einfach vorbeischwirren, weil ich sage, hey, das könnte mich jetzt triggern zum Beispiel, aber das bringt es gar nicht oder das hilft mir jetzt selber gar nicht. Das ist dann der sogenannte gerichtete Geist. Er spricht noch vom dritten, das ist ein sehr verführerischer Geist und den kennen wir auch alle, den nennt er den sturen Geist. Und der sture Geist ist quasi, wenn wir einfach mit dem Kopf durch die Wand wollen. Also quasi, wenn wir uns gar nicht mit uns selber beschäftigen, sondern keine Ahnung, wenn wir einfach sagen, hey, der Kollege hat mich jetzt geärgert, der muss das jetzt büßen, der muss es jetzt abkriegen, dem will ich jetzt eins in die Ferne haben. Das ist dann quasi eher der sture Geist. Also der, keine Ahnung, fühlt sich geärgert. Du hast das Beispiel genannt, du hast mir mein Lieblingsspielzeug weggenommen, du hast mir die Butterbootsdose weggenommen, jetzt hast du dafür zu büßen.
Krieg.
Genau. Die ist manchmal gar nicht so einfach so zu unterscheiden. Der gerichtete Geist ist wirklich der Reflektierte, im Sinne von, was sind meine eigenen Werte, wo stehe ich gerade selber, was mache ich mit der Beobachtung, ist ein sehr Reflektierter. Der sture, das ist eher so ein Impulsiver mit dem Kopf durch die Wand Geist.
Jetzt schauen wir uns diese Geisteshaltung ja an und jetzt hast du das Buch ja schon vor ein paar Tagen gelesen. Ich würde dich jetzt mal ganz direkt fragen, Christian, hast du denn da irgendetwas davon auch übersetzen können in deine Praxis? Also zum Beispiel von diesen Geisteshaltungen, ist dir das gelungen? Also oder ist es jetzt hier alles rumintellektualisiert? Ich habe ja gerade schon mal ein bisschen gesagt, also mir ist es aufgefallen, dass ich so ein Stück weit da manchmal innegehalten habe und einige Dinge halt tatsächlich an mir habe vorbeiziehen lassen. Wie ging es dir, also seit du das gelesen hast? Ist es etwas, wo du sagst, ja, in der Praxis gelingt es mir manchmal immer gar nicht? Was hast du da für Erfahrungen mitgemacht?
Ja, vielleicht möchte ich eins vorne wegnehmen und dann gehe ich gerne darauf ein, warum ich das Buch auch so toll finde, ist, du kannst es als Gesamtwerk nehmen und kannst sagen, hey, ich möchte mal insgesamt, du könntest theoretisch sagen, ich gehe mal so eine Gesamt aus so eine Shaolin-Reise, da bietet dieses Buch eine wunderbare Anleitung. Das Buch zwingt dich aber jetzt nicht, keine Ahnung, also zum Beispiel, das Buch zwingt dich jetzt nicht, deine Religion zu wechseln und jetzt irgendwie ins Buddhistische reinzugehen. Das heißt, du kannst selber wählen, wie tief du was jetzt machst und was du wunderbar machen kannst, finde ich, und dazu eignet sich das Buch auch, ist, dass du dir einfach mal eine einzelne Übung rausnimmst, ein einzelnes Thema, sei es, hey, ich betrachte mal diese Geisteshaltung, mach das mal im Alltag oder das Thema Atmung, auch dazu später auch eingehen. Und bei den Geisteshaltungen, da war es tatsächlich so. Ich war heute spazieren im Park und habe mich mal mit diesen drei Geisteshaltungen auseinandergesetzt und habe mal geguckt, okay, was passiert eigentlich, wenn ich es eher, also wenn ich es nicht bewusst mache, wenn ich einfach so auf die Welt schaue. Und was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mal absichtlich so den eigenen inneren Trash-Talk loslasse? Also keine Ahnung, ich sehe etwas. Ich sehe zum Beispiel einen Vater, Mutter mit einem Kind und ich sehe irgendwie, dass das Kind irgendwie, oder dass das eine blöde Situation ist, das Kind wird angeschrien und Trash-Talk ist gleich, ah, guck mal, Erziehung nicht im Griff, das und das und das und das und das. Und solche Dinge gehen direkt im Kopf los. Und ich habe dann tatsächlich mal versucht, einfach mal durch den Park spazieren zu gehen. Es war relativ viel los heute, es hat nicht geregnet, das Wetter war schön. Und einfach mal versucht, Dinge nur zu beobachten. Und ich habe gemerkt, wie oft habe ich mich eigentlich ertappt gefühlt, um sofort irgendwie meine Schablone und meine Interpretation auf Dinge draufzulegen. Also sei es die Mutter oder der Vater, der mit dem Kind was macht. Und ich direkt, ah, guck mal, das und das und das. Hätten die doch das und das und das gemacht, dann würde das Kind jetzt nicht so reagieren. Aber natürlich, ich habe null den Kontext. Ich weiß nicht, was an dem Tag passiert ist, wie die Mutter geschlafen hat, wie das Kind geschlafen hat, ob es vielleicht seit einer Woche krank ist und die Mutter oder Vater mit ihrem Nerven am Ende ist. Ich weiß das. Ich weiß diesen Kontext nicht. Und wie oft ich mich da ertappt gefühlt habe. Oder der Hundebesitzer, der mit seinem Hund irgendwas macht. Die Jugendlichen, die auf der Bank sitzen und irgendwelche Späße machen, wo auch das Kopfkino sofort losgeht. Ach, guck mal, einige sogar Schulzeit. Und da merke ich, wenn man einfach mal, also Übung von mir, geht einfach mal irgendwo hin, wo sehr, sehr viele Leute sind. Sei es, ihr geht durch die Einkaufsstraße, sei es, ihr setzt euch in ein Café rein und beobachtet einfach mal die Welt. Ihr schaut auf die Straße oder ihr geht durch den Park und versucht mal, nur mit dem offenen Geist die Welt zu betrachten. Und allein das ist mir, also ich will nicht sagen, das ist mir jetzt total schwer gefallen. Ich würde sagen, das ist schon etwas ein Skill, wenn man so will, den ich auch in der Vergangenheit hatte. Und trotzdem habe ich gemerkt, wie oft man sich ertappt fühlt, dass man doch seine eigene Schablone auf Situationen drauflegt. Und sei es auch, wie schaue ich auf meine Kollegen, Freunde, Familie.
Also immer mit einer kleinen Wertung dabei, ne? Und genau. Wenn man sich dessen bewusst ist, kann man die ja vielleicht nochmal wegnehmen. Als ich vor Jahren begonnen habe mit Achtsamkeitspraxis, da habe ich mich auch immer wieder dabei ertappt, oh, jetzt hast du schon wieder das nicht gemacht oder jetzt willst du dich auf deinen Atem konzentrieren oder jetzt willst du einfach mal den offenen Geist haben. Ach, jetzt kommt wieder ein Gedanke dazwischen, ja? Und da ist mir ein Spruch noch in Erinnerung geblieben, der hat mir damals sehr geholfen. Das war, wenn du das mitkriegst, okay, ist doch super, dass du das beachtest, dann kannst du das den Gedanken vorbeiziehen lassen und so. Also nicht sagen, ah, ich darf jetzt nicht an was anderes denken, sondern okay, dann hast du das mitbekommen, jetzt richte deine Aufmerksamkeit wieder auf zum Beispiel den offenen Geist, den Atem oder ähnliches. Also auch in dieser Praxis sehr wohlwollend und sorgsam mit sich selbst umzugehen, ohne jetzt zu verkrampfen und zu sagen, jetzt muss das aber sofort funktionieren. Ich finde, das ist unheimlich, unheimlich hilfreich. Ja, spannend. Genau.
Und auch den sturen Geist, es geht gar nicht darum, den zu bekämpfen. Das haben wir alle in uns. Wir alle haben mal Situationen, wo wir das Gefühl haben, jetzt gehen wir mit dem Kopf durch die Wand, jetzt haben wir die Hörner irgendwie ausgebreitet. Also das irgendwie auch anzunehmen, dass es da ist, aber allein das zu erkennen. Und sei es vielleicht nicht in dem Moment, aber vielleicht mit ein bisschen Abstand, mit einmal drüber schlafen, das hilft sehr. Das ist ja zum Beispiel auch ein Grund, also eine Weisheit von meinem, ich glaube, es ist nicht mein Großvater allein, der diese Weisheit hatte, aber eine Weisheit, die er mir mitgegeben hat, ist quasi, hey Christian, bevor du irgendwas machst, was theoretisch auch weitreichende Konsequenzen hat, schlaf nochmal eine Nacht drüber oder schlaf nochmal zwei Nächte drüber. Und da steckt ja auch was dahinter. Und zwar, wenn ich eine Nacht drüber schlafe und ich bin vielleicht genau in dem Moment eher mit meinem sturen Geist unterwegs gewesen, dann werde ich mit einmal drüber schlafen, das sehr reflektiert betrachten können und kann dann vielleicht mit einer anderen Haltung, vielleicht mit einem offenen Geist eher auf Situationen schauen. Das heißt nicht, dass der Schmerz dann weg ist, der vielleicht in der Situation da ist, aber dass das, was ich daraus mache, eher wieder, und dann kommt der zweite, aus dem gerichteten Geist heraus mache, nämlich sehr intentional und mich nicht von meiner reinen Impulsivität leiten lasse. Und das ist etwas, und das kennen wir ja alle, dieses nochmal eine Nacht drüber schlafen, nicht aus der Emotion heraus handeln. Und letztlich hat es doch genau damit zu tun, dass wir uns alle erkennen, so Dinge, die wir impulsiv machen, sind meistens Dinge, die wir machen, wenn wir gerade mit unserem sturen Geist unterwegs sind, weil wir das Gefühl haben, ungerecht behandelt worden sind, geärgert worden sind oder irgendwie jetzt mit dem Kopf durch die Wand zu wollen.
Ja, das ist interessant, weil da auch unterschiedliche Areale unseres Geistes oder unseres Gehirns dann auch unterwegs sind. Es gibt das sogenannte Reptiliengehirn, so im hinteren Teil des Kopfes, und es gibt das so den neofrontalen oder den präfrontalen Kortex, das ist so das neuere Teil des Gehirns, der ist direkt hinter der Stirn. Und wann immer du direkt in der Emotion bist, insbesondere bei Wut und Ärger, ja, da überschreibt sozusagen der alte Teil den neuen. Das heißt, du kannst gar nicht mehr planvoll denken. Da werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet, die dann da sagen, also jetzt Flucht oder Verteidigung oder hat Vorfahrt. Und das ist auch das, wo du dich erwischt in dem Moment des Streits und richtig vom Leder ziehst und dann 20 Minuten später denkst, okay, hat der andere vielleicht auch einen Punkt gehabt. Also das ist ein Ding, wo wir auch sozusagen körperlich in der Verfassung sind, jetzt nicht vielleicht die besten Entscheidungen zu treffen oder am diplomatischsten zu sein oder für die auch für uns beste Lösung irgendwie einzustehen, sondern wir sind dann der Emotion ausgeliefert. Und das ist eigentlich das, was hier auch mit trainiert wird, dass man sagt, okay, ich merke, ich spüre eine Emotion in Aufsteigen, kann mir dessen Bewusstsein dann überlegen, ob ich mich da reinbegebe oder nicht. Ja. Das ist natürlich super spannend, weil es geht ja nicht darum, sich nicht zu ärgern oder nicht selbstkritisch zu sein, sondern das wahrzunehmen, aber dann auch das zur Seite zu legen, um sich der Lösung zuwenden zu können. Und dafür ist das eine super spannende Geschichte.
An einer anderen Stelle im Buch macht er dann eine ganz spannende Parallele, die, wo ich auch erstmal dachte, das ist ja total unmenschlich, warum macht man sowas? Aber er hat es dann später erklärt, man bringt so Shaolin-Mönche auch schnell in Verbindung mit, ja, die zeigen keine Emotionen. Und wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert, dann warum regt er sich jetzt nicht auf? Oder das ist doch was ganz Schlimmes. Und dann sagt er auch so, dass ein Teil der Reise zum Shaolin-Mönch zum Beispiel auch, weil ich glaube, die Situation, die er beschrieben hat, ist, dass die quasi auf dieser Reise sind, dass denen Videos gezeigt werden, wo ganz schlimme Dinge passieren. Er ist jetzt nicht näher darauf eingegangen, was das genau für Videos waren, aber irgendwie wurde den Videos gezeigt, wo schlimme Dinge passieren. Und ihm wurde beigebracht, das emotionslos oder mit so wenig Regung wie möglich zu schauen. Und dachte ich auch, okay, was soll das denn? Also, keine Ahnung, welche schlimme Sachen sie hat, dann will ich doch, dass mich das bewegt. Das ist doch urmenschlich, dass es mich bewegt. Aber letztlich geht es darum, das finde ich auch ganz spannend, es geht nicht darum, emotionslos zu werden. Es geht nicht darum, keine Emotionen mehr zu haben. Aber es geht so ein bisschen darum, zu lernen, dass man nicht Herr oder dass die Emotionen nicht Herr seiner selbst werden. Also quasi ich nehme Wut wahr, ich nehme Schmerz wahr, aber ich entscheide jetzt, was ich damit mache. Und damit gehört auch zu, dass irgendwas, was mich triggert, irgendeine Wut, so wie in diesem Beispiel am Anfang, die ich jetzt gerade wahrnehme, dass ich sage, ja, das macht mich gerade wütend, aber ich bin jetzt der entscheidet, was ich jetzt damit mache. Und ob ich es vielleicht auch einfach kurz wahrnehme, ja, das ist das, was mich jetzt gerade triggern will. Ich lasse es aber vielleicht auch mal vorübergehen, weil ich sage, es hilft mir jetzt gar nicht reinzugehen.
Er sagt ja auch sowas wie, ich bin nicht meine Wut oder ich bin nicht meine Emotion. Genau. Das erinnert mich an Eckhart Tolle, der hat so geschrieben, jetzt, also wo es darum geht auch, und das wird ja hier auch thematisiert von Shi Hengji, im Jetzt zwar einen Schmerz zu spüren, wie sagt er, also Schmerzen kann man sich nicht aussuchen, aber Leiden kann ich mir aussuchen. So, genau. Ja, sinngemäß ist auch so ein Spruch in dem Buch, was natürlich auch für eine fortgeschrittene Praxis steht.
Genau, ich glaube, er sagt, Schmerz ist ein Fakt und Leiden ist eine Option oder so.
Genau. Also Schmerz, der ist dann da und den kann man jetzt auch nicht wegdiskutieren. Der ist da und den kann ich wahrnehmen. Aber das ist ja auch die große, würde man sagen, fortgeschrittene Praxis, wenn man sagt, ich kann mich davon total dissoziieren. Und so, das ist das, was versucht wird, wenn auch gesagt wird, ich bin nicht der Schmerz. Ich kann mich an eine ähnliche Episode aus dem Buch erinnern. Das war eine interessante Prüfung, die auch ablegen müssen, die Mönche, ab einem bestimmten Punkt, wo gesagt wird, okay, also sie stehen dann vor ein paar Meistern und die Meister erzählen ihnen Geschichten. Also wirklich Geschichten, die super spannend sind und emotional dann auch vorgetragen werden, sehr emotional von den Meistern vorgetragen werden. Und auch hier sollen die regungslos die Novizen oder Disciples oder wie sie heißen, ich glaube, so war das, dann, also die Schüler, das möglichst ja regungslos aufnehmen. Das heißt nicht, dass nicht innen was passiert, aber regungslos das aufnehmen. Und dann aber im zweiten Schritt die Geschichte selber mit der gleichen Energie, wie die Meister, die vorher erzählt haben, dann auch wiedergeben in einem zweiten Schritt. Finde ich eigentlich super als Übung, ja, weil du musst ja einerseits total wachsam alles wirklich aufnehmen und auch in der Lage sein, die Emotionen in dir auch zu wecken, um diese Geschichte dann besonders gut erzählen zu können. Also eine super spannende Übung. Was ich insgesamt von der Praxis, die im Buch beschrieben ist, interessant fand, weil sich insgesamt geht es ja um Veränderung. Ich meine, das Buch heißt Meistere dein Leben. Ja, das Leben zu meistern sieht für jeden von uns anders aus, aber es gibt bestimmte ja, Tugenden, die hier auch beschrieben werden, die da helfen. Und viele dieser Tugenden sind ja idealtypisch beschrieben. Es gibt einerseits Praktiken, wie zum Beispiel das auf den Atem achten, auf eine gewisse Art und Weise selber atmen, stehen üben, die Gedanken und Emotionen beobachten und so weiter. Und er sagt, da gibt es halt diese Meditationspraxis, die nennt er Chan, ja, und es gibt diese Kampfpraxis, das ist Wu, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe. Ansonsten ja. Korrigiert ja. Uns gerne oder schreibt uns, wie es anders wäre. Und was ich spannend finde, und das ist sehr stark mit einer Praxis, die ich auch im Arbeitsleben, wenn wir Leute bei Veränderungsprojekten begleiten oder bei Veränderungsvorhaben, egal im persönlichen oder auch gemeinsam im Organisationskontext oder so, dass dass diese Aktivität oder das, was man macht, ist sowohl Prozess als auch Ergebnis. Ja, also es ist eine Methode, aber auch eine Grundlage. Es gibt keine Garantie, dass du damit dann irgendwie zu Weisheit im nächsten Schritt oder so kommst. Also es ist nicht das Ergebnis selber, ja, sondern es ist irgendwie ein Weg und ein Werkzeug, aber trotzdem ist es ein Ideal und eine Praxis, die man so für sich dann auch kultiviert. Das Wort kultivieren sagt er sehr häufig. Also kultivieren, ich löse das für mich so auf, in sein eigenes Leben, in sein Handeln zu integrieren und in seinem Selbst auch solche Dinge zu integrieren. Wir reden häufig über Praktiken und Neues zu lernen mit vielen Menschen. Und dabei ist es ja auch immer so, warum soll ich das jetzt auf diese Art und Weise machen? Man kopiert es erstmal, ja, ohne jetzt einen tieferen Sinn zu verstehen oder ohne, dass sich erschließt schon, welche Dynamik daraus erwächst. Und das ist etwas, was ich total schön fand, das zu sehen, dass es hier halt in dieser Entwicklung, in diesem Kontext, in der Weisheitstradition von 2500 Jahren oder mehr der Shaolin ein ähnliches Muster widerspiegelt, was wir ja auch ganz häufig erleben mit uns selbst oder auch mit anderen, wenn man das eigene Potenzial dann erschließend ergründet.
Du hast einen Punkt angesprochen und das war auch so ein Punkt, wo ich gerne mal kurz reingehen will, weil das ist auch etwas, was man für sich selber mitnehmen kann. Und also ich sag mal, selbst wenn man sich das Buch jetzt nicht kauft oder sich das Hörbuch nicht anhört, ist das etwas, was jeder mal machen kann, weil das vielleicht total spannend. Er macht so die Parallele auf im Sinne von, hey, wenn du dir ein Auto kaufst, ist das Grundlebensmittel vom Auto, keine Ahnung, Benzin, Strom, je nachdem, was für ein Auto es ist. Also das,
ja.
Sonst wird es nicht haben. Wenn du dir eine Lampe kaufst, dann wirst du dich damit beschäftigen, wie die Lampe Strom kriegt, weil sonst wird die Lampe nicht leuchten. Aber was ist eigentlich sozusagen der Strom, das Benzin, der Diesel, wie auch immer, unseres Lebens? Und dann denkt man immer so ein bisschen nach und dann sagt ja letztlich die Atmung. Und dann das war mir erstmal so logisch, ja, okay, ich atme doch, also keine Ahnung, Nase, Mund, irgendwo kommt schon Luft rein und Luft raus und ich stehe ja hier, also werde ich ja wohl nicht atmen können. Und dennoch hat er dann so eine Übung gezeigt, was heißt, hey, wie wenig beschäftigen wir uns eigentlich mit unserem Atem und was macht das eigentlich? Also bis hin zu, was macht das, er spricht schon fast von der Volkskrankheit, wie heißt es, Apnoe,
so Atemaussetzer.
Genau, also Atemaussetzer im Schlaf und er geht ja sogar noch weiter. Mittlerweile beobachtet man das nicht nur beim Schlaf, sondern auch, wenn Menschen Social-Media-Konsum haben oder ihre Mails lesen, dass genau in solchen Momenten das auch beobachtbar ist. Und da gibt's einzelne Übungen, die hilft einem so ein bisschen, zunächst erstmal nur zu reflektieren, so seinen eigenen Atem zu reflektieren und auch, was für unterschiedliche Atmung gibt es eigentlich. Es gibt so die kurze Atmung, die Brustatmung, die Bauchatmung und sind wir überhaupt in der Lage, diese Atmung voneinander zu unterscheiden? Bin ich überhaupt in der Lage, diese Atmung durchzuführen? Und als ich die Übung gemacht habe, das hat sich sehr, sehr ungewohnt angefühlt, muss ich sagen. Ja. Und ich habe mich auch total ertappt gefühlt, total kurz, also total schnell einfach oft in der Kurzatmung zu sein oder auch total oft durch den Mund zu atmen, obwohl vielleicht eine Nasenatmung viel, viel gesünder oder mir viel, viel mehr helfen würde. Und das fand ich auch ganz spannend sozusagen, wenn wir darüber sprechen, sich selbstbewusst zu werden. Also wie oft beschäftigen wir uns mit unserem Auto und Sprit und Strom, den wir zu Hause für Lampen brauchen, wie wenig beschäftigen wir uns damit? Und er geht sogar noch weiter, also nicht nur Atemaussetzer, sondern was das alles zur Folge hat. Also an Konzentration, an Energie, die ich am Tag zur Verfügung habe. Und das ist einfach so eine Übung, die man total einfach machen kann. Also einfach mal diese verschiedenen Atmungen versuchen selber zu durchzuführen, dann mal so wechseln, dreimal kurz, dann mal ganz tief. Ich habe gerade die Reihenfolge nicht im Kopf, die er da erwähnt. Und trotzdem war es so ein Punkt, wo ich mich wieder so ein bisschen ertappt gefühlt habe. So, ja, stimmt. Also dadurch, dass es sich so ungewohnt angefühlt hat, heißt, ich habe mich relativ wenig mit meiner Atmung generell mal so beschäftigt. Wie oft hast du dich mit deiner Atmung beschäftigt bisher?
Na, als Allergiker beschäftige ich mich zuweilen damit. Und ich bin da auch über ein interessantes Buch gestolpert. Müsste man nochmal rausfinden, wie das genau heißt. Ich habe jetzt gerade nicht hier vor mir liegen, aber da geht es so im Sinne darum, richtig zu atmen. Ja?
Also ich glaub, das heißt Breath auch einfach.
Es kann sein, dass es Breath heißt oder die Kunst zu atmen oder so. Und da geht es tatsächlich darum, wie kann man atmen, also gerade diese Kurzatmigkeit, das tiefe Atmen, das Atmen durch die Nase oder wenn unsere Nase vermeintlich verstopft ist, trotzdem konsequent erstmal durch die Nase zu atmen, weil der Körper die dann öffnet. Also das ist interessant. Dann bei Meditationspraxis oder Achtsamkeitspraxis ist der Atem natürlich die Quelle so oder das Zentrum, was man ganz häufig ansteuert. Sozusagen täglich dann auch bei mir, aber das richtige Atmen, also auch das, was dazu führt, dass der Körper anders reagiert, weil du mehr Sauerstoff dann anreicherst, das ist für mich total beeindruckend, hier der Iceman, ja, dieser Holländer, Wim Hof, ja, der mit seiner Atmung es schafft, so eine Hitze in Teile seines Körpers zu mobilisieren, dass er irgendwie in Shorts durch die Arktis läuft. Also wen das interessiert, da gibt es auch Videos dazu und auch Kurse, die man machen kann und sich damit die mitmachen kann, Wim Hof. Also das zum Thema Atmen, aber ich habe da ein großes Potenzial. Ich würde nicht sagen, dass ich meins schon ausgeschöpft habe, vor allem auch dieses, er stellt ja diese Atemübungen dar, die man auch selber machen kann, also mit zusammengepressten Lippen oder mit offenen Lippen oder mit gespitzten Lippen ein- und ausatmen. Das hat immer wieder unterschiedlich was mit dem Druck zu tun und auch mit der Zufuhr des Sauerstoffs, den du dann in deinem Körper dann machst. Ja, super spannend. Als Basis. Und damit hat er ganz fundamentale Dinge. Ne? Jetzt haben wir schon über das eigentlich, wer sind wir? So ganz banale Fragen. Dann über den Atem, wo ja der Eder denkt, wie du auch gesagt hast, ja, ich atme doch, bis hin zum Stehen. Also wir üben mal Stehen. Ja, so mal eine Stunde stehen, bewusst. Was auch super spannend ist. Ich weiß nicht, ob du das mal ausprobiert hast, aber das ist so ein bisschen, dass man natürlich ganz bewusst steht, es ist nicht nur einfach rumstehen, sondern es ist so stehen, dass du sagst, eine bestimmte Körperhaltung, Knie leicht eingeknickt und du achtest auf die Art und Weise deines Körpers, wie er da ist, und tatsächlich haben sich da ein paar Entspannungen oder ein paar Spannungen bei mir dann noch gelöst. Ja? Nicht sofort, aber über das dann tatsächlich stehen und auch bemerken, oh, jetzt ist hier was verspannt. Man kann ja den Atem auch in bestimmte Regionen des Körpers legen. Also ich kann es nur sagen, wer dafür offen ist, probiert das einfach mal aus. Und das Buch kann eine super Gelegenheit dafür sein. Und hier ist es auch ein Beispiel dafür, wie er diese Körper-Geist-Kombination, die er ja immer wieder anbringt, so sagt. Ne? Also sich selbst beobachten und gleichzeitig den Körper auf eine gewisse Art und Weise trainieren oder dann auch dehnen in den anderen Übungen.
Ja. Genau, und das ist ja, da haben wir vielleicht wieder die Brücke zu den Karatekämpfern oder mit Stecknadeln Fensterscheiben durchbrechen können. Es geht ja gar nicht darum, dass jetzt jeder das, also wahrscheinlich auch nicht gerade sehr, sehr sinnvoll, aber selbst wenn ich nicht das Ziel habe, mit einer Stecknadel jetzt irgendwie Scheiben zersplittern lassen zu können oder mit meiner bloßen Hand ganz viele Steinplatten durchtrümmern zu können, so zeigt es aber, hey, was ist eigentlich möglich, wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen und wenn wir vielleicht diese Dinge erstmal an uns selber wahrnehmen und auch gucken, was wir daraus machen, wenn wir uns mit unserer Atmung beschäftigen, wenn wir uns damit beschäftigen, okay, wie nehme ich eigentlich meinen Körper wahr? Und wie nehme ich eigentlich meinen Geist wahr? Was für Dinge da möglich sind? Und das, finde ich, das kann man ja daraus mitnehmen. Und das, was dann in diesen, klar, auf Entertainment ausgerichteten Fernsehshows passiert, also wo quasi mit der Hand jetzt die Platte durchdrungen wird, das kann vielleicht eine persönliche Herausforderung sein, die ich selber im Leben habe, wo ich sagen würde, hey, das ist jetzt mal die metaphorische Steinplatte, die ich jetzt durchtrümmern. Aber es geht einfach um eine Herausforderung, um eine Entwicklung, um ein großes Ziel, was ich im Leben habe, wo es genau Sinn macht, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ich weiß zum Beispiel, dieses Buch Breath, ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein Profisportler ist, aber ich glaube, also es gibt ein Buch, das heißt Breath, das suchen wir raus, packen wir in die Shownotes, was ein sehr, sehr erfolgreicher Sportler war. Und da ging es, zum Beispiel, dann hat er über Laufen gesprochen. Ob ich jetzt Marathon laufe, ob ich Halbmarathon laufe oder ob ich 10 Kilometer laufe, wo er als Training einfach mal mitgegeben hat, einfach mal 5 Kilometer zu laufen und nur durch die Nase zu atmen. Und das klingt erstmal recht simpel im Sinne, okay, Nasenatmung kann ich. Ich habe das mal versucht und ich bin passionierter Läufer, mir macht Laufen total Spaß. Ich glaube, nach 500 Metern musste ich abbrechen, weil no way, gar keine Chance. Und da hat er in dem Buch geschrieben, hey, was macht das, also was das mit der eigenen Performance, also mit der Ausdauer, mit der Höchstgeschwindigkeit macht, wenn man sich das wieder antrainiert. Und das finde ich so spannend an dem Buch. Du kannst es als gesamte Reise nehmen, wie ich gerade eben gesagt habe, du kannst aber schon so kleinere Dinge mal rausnehmen und die einfach mal bewusster zu machen oder bei sich selbst zu entwickeln, kann einen riesig großen Effekt auf das Leben haben.
Das, ja, und ich glaube, das bringt auch einen, also was dieses Buch halt auch macht, auf eine sehr einladende Art und Weise Angebote zu machen. Ja,
genau.
Also es ist ja nicht so, dass es jetzt hier ein fester Almanach ist und du musst jetzt alles machen, sondern du kannst tatsächlich auswählen. Du kannst dich natürlich auch für einen Weg entscheiden, in so einem Kloster eine richtige Ausbildung, Retreat oder sonst was zu machen. Check das aus auf der Seite des Shaolin-Tempels Europe. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass es Spiritualität in unsere Gesellschaft zurückträgt, wo sie irgendwie eine lange Zeit nicht war. Ne? Also ich würde mal sagen, die meisten Menschen haben vielleicht irgendwie religiös noch einen Zugang, aber nicht sehr spirituell, sondern vielleicht, wenn man dann irgendwie in die Kirche geht, oder so. Und hier gibt es halt etwas, was sich mit dem Leben sehr stark verbindet, ohne jetzt besonders fest zu sein. Die Tugenden, die laden natürlich ein, Disziplin, Demut, Respekt und so weiter mitzutragen. Die werden ausführlich auch nochmal von ihm beschrieben in dem Buch. Aber die Spiritualität, Körper, Geist nochmal in der Einheit zu sehen, das Formlose und das Formhafte oder das, was sozusagen auch Struktur gibt, was wir in vielen Organisationen auch sehen, ja. Wo es halt, und er vergleicht das mit dem Himmel. Der Himmel ist der Geist quasi, ist unendlich, ja. Und alles, was wir um uns herum sehen, wie wir hier kommunizieren, wenn ihr den Podcast gerade hört, könnt ihr euch immer umgucken. Alles, was ihr um euch herum seht, ist entstanden aus einem Geist, weil sich irgendjemand mal gedacht hat, diesen Kugelschreiber stelle ich mal her oder diesen Tisch, den werden wir jetzt so designen oder die Kopfhörer oder was auch immer ihr gerade vor euch oder um euch habt. Den Baum pflanzen wir hier hin. Diese Straße sollte hier entstehen. Im Café stellen wir jetzt den Tisch hier hin. Und der kommt übrigens dort und dort her. Also alles, wo wir uns empfinden, ist irgendwie aus einem Geist heraus entstanden, der das so arrangiert und angelegt hat in der heutigen Zeit, in der wir leben. Jetzt glaube ich kaum Flecken auf der Welt, wo das nicht so ist. Alles aus dem Geist heraus entstanden. Dann haben wir den Körper, der eine Struktur hat, der damit auch endlich ist, der auch eine gewisse Lebensspanne überträgt oder hat. Und beides ist da, ja, diese Struktur und gleichzeitig der Geist. Und er sagt halt, naja, der Körper ist eine Leihgabe, ja, dein Geist wohnt darin jetzt, pfleg den halt, ja, ist dein Tempel. Finde ich irgendwie interessant, das nochmal ja, so zu sehen und in der Praxis auch zu beobachten, wo wir Veränderungsvorhaben dann begleiten, wo wir auch Strukturen zur Verfügung stellen und gleichzeitig aber auch Haltungen versuchen zu trainieren, Perspektiven zu wechseln, Interventionen zu machen. Alles das, was für eine organische Entwicklung von Menschen oder auch Gruppen von Menschen in Kollektiven eine super, super Voraussetzung sind. Und das alles in dem sowohl als auch, in der sowohl als auch Haltung, nicht in der Entweder-Oder-Haltung. Du brauchst halt beides. Du brauchst Struktur, du brauchst Grenzen. Es braucht den Schmerz, um halt die anderen Dinge dann auch zu kultivieren und dann herzustellen. Und das, finde ich, ist eine Spiritualität und eine Art und Weise, die Perspektive da nochmal zu ändern, die sehr, sehr mehrwertig sein kann für ganz, ganz eigentlich für jeden, der sich damit beschäftigt, würde ich jetzt mal sagen.
Also ich finde, das macht er sehr, sehr gut, dass er quasi ein viele Angebote schafft, aber nie mit einer dogmatischen, du musst das jetzt alles so in der Reihenfolge genau. Und in dieser Konsequenz machen. Also sowohl als auch Perspektive, die breitet er sehr gut aus. Ich würde gerne noch auf, also wir haben jetzt über Atmung gesprochen, wir haben über den eigenen Geist gesprochen, wie ich auf die Welt schauen kann. Wir haben über, auch mal bewusst stehen, auf seinen Stand achten, auch sowas mal. Es war eine Übung da drin, die fand ich auch total spannend. Die, als ich sie gehört habe, war es so ein bisschen weird. Aber als ich es dann gemacht habe, dachte ich, oh, okay, da steckt was dahinter, was er sagt. Das waren dann so Übungen, seinen eigenen Körper wahrnehmen. Und da waren dann Dinge dahinter, wie sich selbst massieren. So zum Beispiel mal die Faustballen nehmen und mal so entlang der Nasenflügel von oben nach unten durchs Gesicht zu führen oder mal die Hände wie so zwei Krallen zu machen und mal so die Haare oder wenn man keine Haare hat, den Kopf heruntergehen zu lassen und einfach mal zu gucken, wie fühlt sich das an und einfach mal wahrzunehmen, hey, das fühlt sich morgens anders an als abends und okay, das ist ein ganz komisches Gefühl, hatte ich noch nie, dabei ist es ja mein Körper und das fand ich auch, wie gesagt, am Anfang war es ein bisschen weird, sich selber massieren, aber als ich es gemacht habe, dachte ich, okay, das war so ein bisschen so wie mit der Atmung. Also unser eigener Körper ist etwas so Wichtiges, genauso wie unsere eigenen Organe, die zum Beispiel atmen, die ich ja auch dann brauche meistens für das, was ich mache. Aber irgendwie hat so eine Perspektive gezeigt, so hey, eigentlich weiß ich relativ wenig darüber oder das ist eine Perspektive, die hatte ich noch nie eingenommen.
Ja, oder Selbstwahrnehmung oder Selbstliebe damit auch ein bisschen zu verkörpern, ja. Ne? Unabhängig und sich ein bisschen auch von den Idealen lösen. Das ist ja auch was, was er kurz beschreibt. Ja, nicht jeder muss ein Sixpack haben. Jeder hat so seine eigene Körper, seine eigene Struktur und sich mit sich selbst beschäftigen. Einerseits mit den Emotionen und Gedanken, andererseits aber auch mit dem eigenen Körper. Und das hat ja auch was mit Selbstliebe zu tun, wenn du dich selber streichelst. Jetzt geht es nicht um eine Sexualisierung hier an der Stelle oder so, ja, sondern tatsächlich sich selber wahrnehmen oder auch in eine Anspannung zu gehen, wie mit den Fäusten, die so zu ballen, ganz doll, ja. Genau. Das ist ja wie diese progressive Muskelentspannung, heißt es, progressives. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig, aber das gibt es ja auch als Übung, bevor man zu Bett geht, dass man sagt, ich spanne jetzt mal meinen ganzen Körper total an und lass ihn dann los, ja. Und das ist etwas, wo der Körper dann auch reagiert und sich tatsächlich entspannen kann, nachdem er da angespannt ist. Ja, das ist super spannend.
Und als letzten Punkt würde ich auch gerne mal auf ein Thema, ich glaube, wir haben es gerade schon oft erwähnt, Aber ich glaube auch ein Punkt, der oft mit Vorbehalten gegenüber gesehen wird. Und ich glaube deswegen, weil er einen so schwer fühlt und weil es auch wieder so ein typischer Moment ist, wo man sich selber ertappt fühlt. Fühlen könnte, weil es einem sehr schwer fällt. Das ist das Wort oder die Praktik Meditieren oder Meditation. Ich muss selber auch sagen, ich habe es über viele Jahre so ein bisschen nicht belächelt, das wäre falsch, aber irgendwie so, ah, oh, nee, das ist nicht meins. Also bin ich zu unruhig für, bin ich zu, ich will jetzt loslegen und so. Meditieren, das war für mich immer, ich weiß noch, als, ja, nicht als Kind, aber als Jugendlicher, da war ich manchmal auf so Ferienfreizeiten, wo das dann irgendwie gemacht wurde und ich dachte mir, boah, ich habe mal so die Uhr runtergezählt, okay, 10, 9, 8, wann geht's los? Ich will spielen, ich will toben, ich will, keine Ahnung, ich will irgendwas machen. Es hat sich irgendwie so durchgezogen. Mit dem Buch, da habe ich da jetzt nochmal so einen Zugang dazu gefunden und habe auch so ein bisschen geguckt, okay, was bedeutet eigentlich Meditation und warum ist es wichtig? Und da dachte ich auch, sich nochmal auf einer ganz anderen Weise wahrzunehmen, sich auch zu lernen, Dinge auszublenden und sich auf einen bestimmten Punkt zu fokussieren. Sei es schon darauf zu fokussieren, wo geht meine Atmung gerade hin? Oder sich nur mal auf die Beine zu fokussieren, auf das, was die Finger wahrnehmen, fand ich wahnsinnig spannend, sich mit dem Thema Meditation zu beschäftigen. Aber da einfach mal auch die Frage an dich, wie war dein Zugang zum Thema Meditation vor dem Buch und jetzt während des Buchs oder nach dem Buch?
Achtsamkeitsübung, Meditation. Ich habe ja nicht so einen spirituellen Hintergrund dann, aber nehme genau diese Begründung oder Ideen dann damit auf, schon seit vielen Jahren eigentlich. Und das mache ich vor allem abends, aber auch in bestimmten Situationen, in denen ich bin, und versuche ich mich wie so ein bisschen auf meine eigene Schulter zu stellen oder so hinter mich und so mal ein bisschen mich selbst zu beobachten, von innen und von außen. Von außen so, wie in der Position mit anderen ich gerade bin, so, ja, was wie gesagt wird und so weiter. Aber auch von innen. Weil was sind meine Gedanken, meine Gefühle, was denke ich über meine Gefühle, was fühle ich über meine Gedanken, sowas zu scannen. Und am Anfang war das ein bisschen weird. Ich hatte allerdings nie sowas, dass ich sagte, das macht ja gar keinen Sinn. Ab einem bestimmten Alter. Als Jugendlicher hatte ich da vielleicht auch noch nicht den Sinn dafür oder die Perspektive oder die Geduld dafür. Also das, was dann auch hier Affengeist genannt wird oder was im Alles steht Kopffilm der Gedankenzug ist, der die ganze Zeit rumfährt so und ein
Genau.
Gedanke löst den anderen ab, aber ohne dass ich das so merke, sondern einfach so wie, ja, der springt von einem Ast zum anderen. Genau, was mir geholfen hat, ist tatsächlich die Praxis über den Atem und auch das mich selbst beobachten, aber auch selbst mit dem Augenzwinkern oder mit einer gewissen Entspanntheit mich zu betrachten, wenn es halt nicht klappt. Am Anfang hat es so gut wie gar nicht geklappt. Ja, also alle paar Sekunden ist mein, habe ich gemerkt, hey, du achtest ja gar nicht mehr auf den Atem. Du bist ja jetzt schon wieder ganz woanders, ja. Das ist manchmal okay, weil man sich auch natürlich bestimmte Träume dann imaginieren kann und so und sich trotzdem entspannen kann. Aber diese Praxis, bewusst bei einer Sache zu bleiben, das hat mich ein bisschen Zeit und Energie, würde ich auch sagen, gekostet, dahin zu kommen. Jetzt gelingt es mir aber relativ leicht. Und eine magische Geschichte auch, die ich dazu für mich selber festgestellt habe. Weiß nicht, in Berlin, Bushaltestelle, es ist kalt, regnet im Winter, ja, kalte Hände. Und es gibt so diese Übung, die man auch machen kann, bewusst in bestimmte Körperregionen zu atmen und auch dann zum Beispiel Hitze hinzuatmen. Also klingt jetzt ein bisschen weird, aber es ist in der Tat so, dass das funktioniert und dass man sagt, ich kann meinen Geist auf bestimmte Regionen, Fingerspitze, Fußspitze, Knie, könnt ihr mal probieren, wenn ihr atmet und mal ganz ruhig seid und liegt oder sitzt und dann jetzt spüre ich mal gerade in meine rechte Wade und dann zu hören, wie sich das anfühlt, wo die liegt und so weiter. Also man kann sich da selber abscannen und das ist etwas, was ich magisch finde und super, also ja, regelmäßig praktiziere und super gern mache. Erdet mich ein bisschen auch, muss ich ehrlich sagen, und hilft mir ein bisschen raus, aus so einem Autopiloten zu kommen.
Ja, super spannend. Ich glaube, abschließend kann man sagen, weswegen es uns, glaube ich, auch so viel wert war, da eine Folge über dieses Buch zu machen, ist, weil man sagen kann, für wen ist das Buch? Und eigentlich würde ich es hier gar nicht so begrenzen, ausschließen, weil du kannst das Buch jetzt auch nehmen und kannst es als rein Entertaining wahrnehmen. Weil man so ein bisschen was über die Geschichte von Shaolin, also man kriegt so ein paar geschichtliche Dinge mit, man liest viel Episodenhaftes aus seinem Leben, was auch total spannend ist. Ich kann es so wahrnehmen. Ich kann es aber auch so wahrnehmen, als okay, ich möchte gerade was verändern, möchte bewusster leben oder habe vielleicht ein großes Ziel im eigenen Leben, habe ein persönliches großes Ziel, ich kann es da verwenden. Ich kann es aber auch einfach als kleinen Impulsgeber verwenden, im Sinne von, hey, eigentlich passt es gerade so, wie es ist, aber so ein, zwei Impulse. Und sei es darum, ich nehme mal so ein paar Atmungsübungen, Meditationsübungen oder richtig Stehenübungen raus. Das heißt, ich würde es gar nicht einschränken. Ich würde sagen, für jeden kann dieses Buch helfen, der sich erstmal grundsätzlich für das Thema interessiert. Und ich glaube, da können wir auch so ein bisschen einleiten mit, was machen wir jetzt mit dieser Folge? Und damit würde ich es genauso sagen. Es gibt diese drei Perspektiven. Ich kann es als Entertaining nehmen, ich kann es als ganze Shaolin-Reise nehmen. Ich kann aber auch sagen, ich schaue mal, wo mich der Shaolin-Weg hinführt und nehme ein, zwei Impulse davon mit. Würdest du es zusammenfassen?
Na, ähnlich und vor allem, man kann einzelne Teile davon nutzen, wie du gesagt hast. Und es hat halt einen philosophischen Aspekt. Ja, es hilft mir, es gibt teilweise Coaching-Übungen mit konkreten Fragen, die helfen mir selbst, mich selbst und meine Situation besser kennenzulernen. Es gibt physische Übungen, die mir helfen, meine Atmung zu kontrollieren oder mit meinem Körper in Kontakt zu gehen. Also wirklich sehr reichhaltig und gut zugänglich gemacht. Ich meine, alles das, was er aufschreibt, gibt es in anderen Praktiken zugänglich natürlich auch. Ja, und das sagt er ja auch. Es ist jetzt nicht sowas, dass er jetzt hier das erste Mal auf der Welt ist, sowas zu machen, sondern er stellt es aus seiner Brille und seiner Perspektive zur Verfügung, was es natürlich schon ganz grundsätzlich in der Fülle der Welt gibt und bereitet es nochmal so auf, was auch sein Anspruch ist, das in der europäischen Welt mehr zugänglich zu machen, diesen Shaolin Spirit. Und ich finde, damit hat er einen super Beitrag geleistet, weil es ist einfach angenehm und lässt sich auch leicht konsumieren. Und ein Aspekt, den ich gerne nochmal rausstellen würde, bevor wir dann wirklich schließen, ist, was für mich auch eine besondere Herausforderung ist, so die Einzigartigkeit von Phänomenen loszulassen. Also wir alle haben so Momente, wo wir sagen, Mensch, hier könnte ich ewig verweilen. Es ist gerade so schön, weiß nicht, der Sonnenuntergang oder die Zeit mit der Familie oder in einem bestimmten Setup. Keine Ahnung, wenn du was machst, was dir super Spaß macht oder so oder gelungen ist oder deine Jugend und alle möglichen Dinge, ja. Wo wir sagen, die fließen vorbei. Wir sind ja jetzt, diese vergangenen Dinge und das Loslassen, das ist tatsächlich etwas, was mir und wahrscheinlich auch vielen anderen nicht immer leicht fällt. Ich bin dann schon jemand, der so ein bisschen nicht dem nachtraut, aber so sagt, Mann, das war eine richtig schöne Zeit. Und es gelingt mir mit dem Buch, aber auch durch andere Praktiken, die ich vorher gemacht habe, mehr und mehr dann auch anzuerkennen, dass bestimmte Dinge halt endlich sind und damit auch vergänglich. Ja? Also, dass diese Phänomene, den Podcast, den wir jetzt aufnehmen, wenn du aus dem Fenster schaust, wie die Wolke da gerade vorbeizieht, wenn dein Kind dich nachher anlacht, das sind alles einzigartige Phänomene, die du so natürlich dann ja, ein bisschen, jetzt übertrieben gesagt, in dein Herz schließen kannst, einfach wahrnehmen kannst, diese Fülle wahrnehmen kannst, aber du musst es dann auch wieder loslassen. Ja? Er hat diese Metapher gemacht mit Tag und Nacht. Wenn bei uns Nacht ist oder Tag, ist irgendwo auf der anderen Seite der Welt halt Tag oder Nacht. Ja? Und man kann es nicht festhalten und es ist auch voneinander abhängig. Und ja, wo will ich hin jetzt mit dieser Aussage? Für mich hilft es nochmal, in dem Moment dann auch zu sagen, das, womit wir uns in der Endlichkeit des Lebens befassen, was wir manchmal als sehr wichtig empfinden, kann man sich nochmal, da bin ich angeregt durch dieses Buch auch nochmal hinterfragen, ist das wirklich für mich jetzt wichtig? Wir hatten so eine ähnliche Frage beim Café am Rande der Welt gestellt und jeder von euch kann sich, ich weiß, dass einige, die uns Rückmeldung zu der Folge gegeben haben, diese Frage sich ja auch stellen, was ist gerade für mich wichtig?
Genau.
Auch die Vergangenheit loslassen zu können und das Schwierigste ist wahrscheinlich sowas wie der Abschied von einem geliebten Menschen, sei es jetzt, wenn man weit auseinander wohnt und sich nur selten sieht oder dann irgendwann tatsächlich dieser unaufhaltsame oder unausweichliche Abschied tatsächlich naht, ja. Es ist was ein Stück weit tröstlich ist, für mich ist. Damit müssen wir uns beschäftigen. Das Leben gibt uns jede Menge Möglichkeiten, die wir annehmen können. Und das, was es uns gibt, sollten wir annehmen. Das, was nicht mehr da ist und nichts ist von Dauer, das gilt es loszulassen. Und dass wir nicht diese Illusion von Kontrolle da an der Stelle haben, sondern tatsächlich, ja, ein Stück weit dankbar und gleichzeitig auch vorwärtsgerichtet dann unser Leben weiterleben können. Und das ist eine Herausforderung, die würde ich sagen, nehme ich auch mit, auch nach dem Buch, Dinge so sein zu lassen, wie sie sind und nicht rauszugehen. Und gleichzeitig merke ich aber auch, da bin ich auch fertig mit meinem Monolog hier, dass bestimmte Dinge, also liebe Menschen, die verstorben sind zum Beispiel in der Vergangenheit, ja, meine Oma, solche, ich habe manchmal das Gefühl, dass die tatsächlich aber, also ich, das klingt ein bisschen blöd vielleicht, aber ich höre die schon noch, ja, ich spüre die schon noch, ich wüsste, was sie in bestimmten Situationen sagen oder raten würden und werden. Und insofern ist das, was er versucht, auch mit dem Geist letztendlich, diesem grundsätzlichen Geist, der in der Welt ist, nochmal vielleicht auch zu sagen, vielleicht ist das ein kleiner Aspekt davon, dass wir ja Dinge loslassen können und die trotzdem nicht ganz weg sind. Aber dieser Moment, den wir erlebt haben, der ist halt dann durchgelaufen. So wie dieser Podcast jetzt sich langsam auch dem Ende zuneigt. Aber das war mir nochmal ein wichtiges Anliegen, das zu teilen und auch zu sagen, da sehe ich eine Unterstützung durch dieses Buch loslassen zu können.
Super spannend. Zwei Lieder zu diesen Momenten, die wir, glaube ich, alle kennen, wo wir sagen, hey, da wünsche ich mir oder da, oh, da will ich jetzt am liebsten immer verweilen. Vielleicht auch, passt auch so ein bisschen so die Brücke zur letzten Folge. Herbert Grönemeyer hat ein Lied Sekundenglück geschrieben, wo er diese Momente und dieses Empfinden in diesen Momenten beschreibt. Sehr bewegendes Lied. Auch gerne auf YouTube mal das Video anschauen, weil er hat quasi Menschen aufgefordert, hey, schickt mir mal so kleine Videos, was für euch so Momente sind. Und dann hat er quasi diese Videos zusammengeschnitten und das ist dann das Video zum Lied. Total das schöne, inspirierende Lied. Und Mark Forster hat das Lied einmal gesungen und da hat er auch über diese Momente gesungen und besingt sozusagen ganz viele von diesen Momente, besingt quasi so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen autobiografisch auch. Und da sagt er auch quasi, ich glaube, die Zeile geht in etwa so, dass er sagt, hey, es kommt nie mehr zurück, aber ich war da zum Glück. Also quasi nicht dem hinterher zu trauern, sondern eher sagen, hey, cool, dass ich da war. Und nicht, oh, schade, kommt nicht mehr zurück, sondern boah, cool, dass genau dieser Moment war und ich war Teil davon. Dieses schöne Konzert von, keine Ahnung, XY und ich war da und ich könnte jetzt sagen, hey, der wird vielleicht nie wieder auftreten. Ich könnte aber auch sagen, hey, ich war bei seinem letzten Auftritt dabei, ist so richtig cool.
Ja, und so sind wir halt Teil dieser Sinfonie des Lebens. Ne? Genau. Ein Zitat, was er da auch gesagt hat, er hat sehr ausführlich darüber gesprochen, wenn ihr jetzt da sitzt, vielleicht mit einer Tasse Kaffee oder Tee, ja, und das ihr nebenbei macht oder eine vielleicht hattet heute früh, mal kurz zu überlegen, wo kommt denn dieser Tee, den ich jetzt hier trinken kann, her? Irgendwann vor 12 Jahren hat mal jemand den angebaut irgendwo und sich überlegt, auf diesem Feld hier, da werde ich jetzt den Tee züchten und anbauen. Dann wurden die Felder dafür hergelegt, die Samen ausgelegt. Da muss man 12 Jahre warten, bevor dieser Tee überhaupt was gibt. Vielleicht wurden ein paar Bäume gepflanzt, die Schatten spenden. Dann wurde der geerntet, vielleicht fermentiert oder sonst wie vorbereitet, verpackt irgendwo. All diese Dinge, damit der jetzt in meiner Tasse ist, damit ich einen Schluck Tee trinken kann. Diese Achtsamkeit fand ich sehr inspirierend. Er macht es natürlich, er stellt es ein bisschen ausführlicher dar als ich. Aber er redet auch über die Teetasse. Und damit komme ich nochmal jetzt zu diesem Vergänglichkeitsmoment. Er sagt, bereits im Entstehen und beim Herstellen der Teetasse ist ihre Zerbrechen schon enthalten. Also ist klar, dass die nicht von Dauer sein wird. Es wird nicht in 2000 Jahren diese Teetasse noch geben oder vielleicht dann in 5000 aber nicht mehr, falls die es doch irgendwie archäologisch dann überlebt. Das heißt, dieses gibt dein Bestes, dass die Kaffeetasse heil bleibt, ja, aber warte nicht, dass sie heil bleibt für immer und verneige dich vor Erfahrungen und heiße sie willkommen. Und das ist, finde ich, eine schöne Metapher auch fürs Leben insgesamt, was endlich ist. Ja, schon in unserer Geburt ist unser Tod letztendlich als infinites Punkt drin. Und damit einen guten Auskommen zu finden, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, Energie spenden und hilft auch, ein bewussteres Leben dann zu führen. Ja, und danke an den Autor dieses Buches, Shi Heng Yi, für diese Beigaben.
Genau. Dankeschön. Ich glaube auch, also was man auch sagen kann, für die, für sich das Buch interessieren, ist auch super schön aufgemacht mit viel Illustrationen. Wer sich für die einzelnen Übungen interessiert, die wir genannt haben, die sind nicht nur bildlich dargestellt, sondern teilweise wirklich mit QR-Codes, wo ich da nochmal tiefer reingehen kann. Also für diejenigen von euch, die sich dafür interessieren, ist wirklich auch sehr schön gemacht, das Buch. Und ansonsten glaube ich, dass wir...
Ja, falls ihr eher die Audiofassung bevorzugt, gibt es auch. Es gibt ein Hörbuch dazu. Ich glaube, auf allen gängigen Streaming-Plattformen auch verfügbar, unter anderem bei Spotify. Und da wird das Ganze gelesen von Herbert Schäfer mit einer sehr angenehmen Stimme.
Genau. Und genau, apropos angenehme Stimme, ich sage Dankeschön, Andi, für die Folge.
Ja, war angenehm, war schön, freue mich aufs nächste Mal.
Und dann bis zum nächsten Mal und euch alles Gute und Servus.